Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Durchbrüche in der Krebsimmuntherapie, aktuelle Empfehlungen der STIKO oder technologische Trends. Wenn es um das Thema Impfen geht, wird es nie ruhig. Zum Glück. Im Rahmen des diesjährigen österreichischen Impftags hat meine Kollegin Dr. Angelika Kluth mit der Ärztin und Impfexpertin Frau Professorin Ingenieurin Doktorin Monika Redelberger-Fritz über die neuesten Entwicklungen im Impfbereich gesprochen. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, möchten wir Sie hiermit recht herzlich zum Podcast der Österreichischen Apothekerzeitung, kurz ÖAZ, begrüßen. Mein Name ist Silvana Strieder und heute hören Sie Folge 33 von ÖAZ im Ohr.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über Impfungen und zwar über einen Aspekt, der in der öffentlichen Wahrnehmung oft zu kurz kommt. Denn Impfungen schützen nicht nur vor einer akuten Infektion, sie können deutlich mehr leisten. So kann etwa eine Influenza-Impfung oder eine RSV-Impfung das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall senken. Ich freue mich sehr, heute darüber mit Frau Professor, Ingenieurin, Doktorin Monika Redelberger-Fritz zu sprechen. Redelberger-Fritz studierte in Wien Medizin. Sie ist Fachärztin für Virologie und ist am Zentrum für Virologie der MedUni Wien tätig. Sie leitet unter anderem das österreichische RSV-Netzwerk sowie das nationale Influenza Center Austria der WHO und das Labor für Virusisolation. Frau Redelberger-Fritz wurde auch vom Public Relations Verband Austria als Kommunikatorin des Jahres ausgezeichnet für ihr unermüdliches Engagement, einer breiten Öffentlichkeit medizinische Fakten betont sachlich, aber einfach verständlich zu vermitteln und damit Ängste abzubauen. Herzlich willkommen, Frau Professor. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn wir in der Apotheke über Impfungen sprechen, geht es meist um den unmittelbaren Schutz, etwa vor Grippe oder vor Gürtelrose. Warum ist diese Sichtweise zu kurz gegriffen?
Wir sehen quasi eigentlich immer nur den Nutzen oder wir stellen eigentlich immer nur den Nutzen der Impfungen in den Vordergrund und vergessen allerdings, dass der Nutzen nur eine Seite der Medaille ist. Wir haben letztlich zwei Seiten, wir haben nämlich auch einen Mehrwert. Viele Menschen wissen nämlich zum Beispiel gerade bei der Influenza nicht, dass die Influenza gerade bei Personen, die eben schon älter sind oder die Grunderkrankungen haben, dass mit einem sehr hohen Risiko für einen Schlaganfall oder für einen Herzinfarkt einhergeht. Und wenn ich mich gegen Influenza schütze, dann bin ich eigentlich auch in weiterer Folge für Herzinfarkt und Schlaganfall geschützt. Nur um das Ganze kurz in Zahlen zu nennen, damit man sich das besser vorstellen kann, wenn jemand per se schon eine Grunderkrankung hat im Herzen oder einfach schon Probleme mit den Gefäßen hat, das kennt jeder irgendwie, der schon ein bisschen älter ist, und er bekommt eine Influenza, so steigt innerhalb der ersten 7 Tage nach Symptombeginn das Risiko für einen Schlaganfall und für einen Herzinfarkt um das 7- bis 8-fache. Und das ist an und für sich etwas, was viele Menschen gar nicht irgendwie auf dem Radar und auf dem Schirm haben. Dementsprechend ist eigentlich eine Influenza-Impfung auch ein Schutz vor Herzinfarkt oder ein Schutz vor Schlaganfall. Zweiter Nutzen, den wir ganz groß haben, oder Mehrwert, den wir ganz groß haben, auch gerade eben bei den Älteren, es wird eben sehr viel über die Eigenständigkeit der Älteren gesprochen. Das ist hervorragend, quasi altern, fit im Alter und so weiter. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, dass gerade ältere Personen einfach ihre Eigenständigkeit behalten. Was aber auch viele nicht wissen, ist, dass gerade nach einer Influenza und eben auch zum Beispiel nach einer RSV-Erkrankung, das eben teilweise sehr schwer sein kann und dass selbst wenn sie quasi dann im Krankenhaus waren oder selbst wenn man nur zu Hause war, kann man nachher eine sehr, sehr lange Rekonvaleszenzphase haben. Also man braucht wirklich sehr lange, bis man wieder auf die Beine kommt. Und bei sehr vielen Menschen geht da die Eigenständigkeit massiv verloren. Also Leute, die zuerst komplett für ihr eigenes Leben sorgen konnten, die sich ihre Wäsche noch selber gemacht haben, die noch selber gekocht haben, die noch spazieren gegangen sind, die ein aktives Sozialleben hatten. Nach einer schweren Grippe steigt da das Risiko, dass man genau das alles verliert um das 23-fache. Vielfache. Und das wissen einfach viele Menschen nicht, dass man gerade eben mit der Influenza sich quasi nicht nur eine Influenza holt, wo man 3 Wochen im Bett liegt oder vielleicht eine Woche im Bett liegt, wenn man ein Pech hat, vielleicht mal im Krankenhaus liegt, sondern die Nachfolgen, die dann dahinter gekommen, das hat irgendwie keiner auf dem Schirm und keiner auf dem Radar. Und ich glaube, das sollte man irgendwie auch ein bisschen in den Vordergrund rücken.
Ja, das sind wirklich Zahlen, die aufrütteln. Und ich glaube, das sind auch Zahlen, die wir in der Apotheke kommunizieren sollten, damit wir die Impfbereitschaft steigern. Wenn jetzt eine Kundin, ein Kunde in die Apotheke kommt und sagt, ich hatte noch nie eine schwere Grippe, ich muss mich nicht impfen lassen, was würden Sie da entgegnen?
Ich würde mal zunächst sagen, dass das sehr schön ist, dass sie im Moment noch keine schwere Grippe hatte. Allerdings muss man auch bedenken, gerade im Alter, und das ist das große Grundproblem, dass wir quasi ab 60 Jahren, dass das Immunsystem immer schlechter und immer älter wird. Man nennt das die Alterung des Immunsystems. Und wenn das Immunsystem altert, kann es nicht mehr so gut wirken wie als Junger. Und wenn man als Junger eben nie eine schwere Grippe durchgemacht hat, heißt das nicht, dass ich auch in Zukunft, in den nächsten 5 bis 10, 15 Jahren, keine schwere Grippe durchmachen werde. Und letztendlich hatten wir sehr oft das Problem, dass das sehr viele Menschen schon gesagt haben und dann leider im Krankenhaus gelandet sind und dann das nächste Jahr gekommen sind und gesagt haben, jetzt lasse ich mich sicher impfen. Ja? Und dementsprechend ist es, glaube ich, immer besser vorzubeugen, als nachzusorgen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Hinweis, auch für uns Apothekerinnen, an unsere Kundinnen und Kunden. Also ein einfacher Satz an der Tara, wie zum Beispiel: Die Grippeimpfung schützt nicht nur vor Fieber und Husten, sie entlastet auch ihr Herz und hält sie auf Dauer fit, wäre vielleicht angebracht.
Ja, absolut. Ich vergleiche das eigentlich auch sehr gerne mit einem Sicherheitsgurt. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, ein Sicherheitsgurt, also ein Schutzhelm, was wir jeder beim Sport oder Motorsport oder was auch immer verwenden, dann wird ja das auch verwendet und nicht einmal in Frage gestellt, dass man sich einen Helm aufsetzt beim Radfahren, beim Motorsport fahren oder was auch immer. Und dementsprechend ist eigentlich eine Impfung nichts anderes als ein Schutzhelm. Und wenn man ihn zur Verfügung hat, bitte unbedingt verwenden.
Sehr schönes Bild. Vielen Dank. Ein relativ neues Thema ist die RSV-Impfung für ältere Menschen. Warum ist RSV gerade für diese Gruppe problematisch?
RSV wurde sehr, sehr lange unterschätzt. Dafür gibt es auch einen ganz einfachen Grund. Man hat quasi gekannt, dass RSV sehr schwere Infektionen macht bei den ganz kleinen Kindern, also von 0 bis 6 Monaten. Und hat dementsprechend in der RSV-Saison immer nur jene auf RSV getestet, die quasi bekannt waren, dieses Virus eben zu haben. Sprich, man hat nur die Kinder getestet, man hat aber nie die Erwachsenen getestet und vor allem man hat auch nicht die Alten getestet. Und dementsprechend hat man immer gesagt, gibt es nicht bei den Alten, was einfach ein kompletter Trugschluss war, weil wenn man nicht testet, findet man nichts und das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Und erst in letzter Zeit ist man eigentlich dahinter gekommen, dass RSV eigentlich sehr schwere Infektionen macht, gerade bei den Älteren, eben den über 60-Jährigen und eben den Menschen mit Grunderkrankungen, weil die eben wiederum ein schlechteres Immunsystem haben und mit dieser Infektion eben schlechter umgehen können. Und letztendlich sieht man jetzt mit zunehmender Datenlage, wenn man jetzt endlich angefangen hat zu testen, man weiß letztendlich, was sich auch in den Älteren abspielt, dann sieht man, dass die Influenza genauso schwere Infektionen macht wie RSV und umgekehrt. Sprich, wir haben die gleichen Hospitalisierungsraten für RSV bei den Älteren wie eben auch bei Influenza. Und ein zweites Problem, was wir da noch haben, ist bei RSV, dass die Symptomatik bei den Älteren etwas anders ist als bei den ganz kleinen Kindern. Die kleinen Kinder haben hauptsächlich das Problem, dass sie nicht gut atmen können, weil einfach die Lungenwege noch so klein sind, dass wenn die da eine Infektion in den Atemwegen haben, dass das dann einfach zuschwillt und dann kommt keine Luft durch. Das ist das Problem bei den kleinen Babys, weswegen die dann ins Krankenhaus müssen. Aber bei den Älteren stellt sich die Symptomatik ganz anders dar. Sehr häufig, gerade in Alten- und Pflegeheimen zum Beispiel oder eben auch wenn man sonst schon etwas älter ist, bei den über 75-Jährigen ist da das hauptsächliche Problem, dass die dann einfach anfangen, sich sehr müde und sehr schlapp zu fühlen und dann einfach im Bett liegen bleiben und dann trinken sie weniger und dann essen sie weniger und dann trocknen sie per se aus und dann kommt die Grunderkrankung noch dazu, weil dann quasi ihre Grunderkrankung eben noch sich verschlechtert aufgrund der Infektion, weil das Immunsystem ja doch gegen die Infektion ankämpfen möchte, aber auch nicht mehr so gut tut, weil das Immunsystem schon schlechter ist, gibt es auch weniger Fieber, sprich man merkt es primär gar nicht so stark von der Infektion her, weil man einfach primär nur müde abgeschlagen ist mit einer erhöhten Temperatur, einfach im Bett liegen bleibt und dann beginnt einfach das gesamte Problem von der gesamten Grunderkrankung. Und das ist das Problem, weswegen diese Patienten dann eben hospitalisiert werden müssen, also ins Krankenhaus müssen. Und genau da greift die Impfung an. Man macht diese Infektion vielleicht doch durch, aber nur ganz, ganz mild, sodass man quasi nicht in diese Abwärtsspirale kommt, dass man dann letztlich ins Krankenhaus muss. Und deswegen hilft diese Impfung so extrem gut. Die schützt nämlich vielleicht nicht vor der Infektion selbst, aber vor der Krankenhauseinweisung hilft sie. Und es schützt sie wirklich zu 80-90%. Und das ist ja genau das, was diese Impfungen sehr, sehr gut können.
Ja, das ist wirklich ein deutlicher Mehrwert, also auch bei der RSV-Impfung, genauso wie bei der Influenza-Impfung. Auch bei Herpes Zoster gibt es neue Daten, die sehr spannend sind, weil viele Menschen denken bei Herpes Zoster ja nur an den Hautausschlag oder die Nervenschmerzen. Das ist sicherlich nicht weit genug gedacht.
Das ist absolut richtig. Also wir haben da bei Herpes Zoster einen sehr, sehr großen Mehrwert. Also natürlich haben wir den primären Nutzen. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung über 60 erkrankt im Laufe ihres Lebens einmal an Herpes Zoster, also an der Gürtelrose. Und die Leute, die geimpft sind, das sind es nur 3 von 100, die dann wirklich die Gürtelrose durchmachen. Das ist einmal der Nutzen, den wir haben. Der Mehrwert Nummer 1, den wir haben, ist, wir haben den Schutz. Nach einer Gürtelrose kommt es sehr häufig zur Komplikation der sogenannten postherpetischen Neuralgie. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an, ist aber letztendlich nichts anderes, als dass diese Nervenentzündung bleibt und dass dann diese Nervenschmerzen über Monate, teilweise sogar über Jahre anhalten. Das ist quasi diese Nervenschmerze nach der Gürtelrose dann zurückbleibt. Und davor gibt es von der Impfung her einen extrem guten Schutz, weil da machen nämlich eigentlich keiner von denen, selbst wenn jemand wirklich die Gürtelrose dann durchmacht, also diese 3 von 100, die haben dann tatsächlich den Schutz vor dieser Nervenschmerzneuralgie eben, die dann nach dem Zoster kommt. Das ist einmal der erste Mehrwert, den wir haben, der unmittelbar zu sehen ist. Und der zweite Mehrwert, den wir jetzt mittlerweile in den Daten sehen, in den internationalen Daten von vielen Studien, ist, man hat doch einen Schutz vor Demenz. Ja, weil das Herpes Zoster ist eigentlich nichts anderes als eine sogenannte Reaktivierung vom Feuchtblattern-Virus. Also jeder, der die Feuchtblattern schon mal durchgemacht hat, hat das Virus in sich ruhen, in den Nervenganglien und teilweise eben auch im Gehirn. Und wenn es zu einer Reaktivierung kommt, also zu einem Wiederaufflammen von diesem Virus, dann muss das Immunsystem dementsprechend wieder dagegen vorgehen. Und nachdem das Virus ja eigentlich in den Nerven drinnen sitzt, verursacht es ja quasi auch bei der Reaktivierung eben eine Entzündung dieses Nervens. Und durch diese Entzündung dieses Nervs wird das Immunsystem quasi aktiviert und geht dann quasi gegen diesen entzündeten Nerv vor. Und damit wird auch Nervenbahnen eben zerstört. Und wenn es eben im Gehirn passiert, dann haben wir da das Problem, dass wir da eben eine schnellere Demenz haben. Sprich, Herpes Zoster, also die Gürtelrose, triggert eigentlich die Demenz. Ja? Und diese Reaktivierungen von dem Virus, die merkt man manchmal gar nicht. Manchmal sind die nur so gering und so wenig, dass man keine Symptomatik hat. Sprich, wenn man gegen die Gürtelrose geimpft ist, dann verhindert man diese Reaktivierungen, auch die, die man ohne Symptome durchmacht, also sprich, die im Gehirn irgendwo stattfinden, wo das Immunsystem schon gegen die Nerven vorgeht. Und damit haben wir mit der Impfung einen sehr, sehr guten Schutz gegen das frühzeitige Ausbrechen der Demenz. Also man sieht in den Daten wirklich, dass wenn quasi man Demenz gefährdet ist, dass die Leute, die Herpes Zoster geimpft sind, die Demenz wesentlich später bekommen als die, die nicht geimpft sind.
Ein sehr spannender Zusatzeffekt und ein großes Glück, dass es jetzt gratis diese Herpes Zoster Impfung gibt, die dadurch für einen wesentlich größeren Personenkreis möglich geworden ist.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist ein richtiges und wichtiges Tool, dass wir einmal unsere ältere Bevölkerung eben gesund halten. Da sind wir wieder fit im Alter. Ja? Und vor allem, dass wir auch dann die Folgen des Alterns wirklich nach hinten rauszögern können.
Das sind jetzt die ganz bekannten Impfungen, die wir angesprochen haben, also Herpes Zoster, RSV und Influenza. Aber wir sehen auch einen Mehrwert bei Impfungen wie HPV oder Hepatitis B. Was könnten Sie uns dazu sagen?
Ja, auch da haben wir den unmittelbaren Nutzen von HPV, ist eben, dass man eben keine HPV-Infektion hat. Aber HPV ist ja an und für sich der Trigger für Karzinome, also für Krebserkrankungen. Eben da Gebärmutterhalskrebs ist da ganz vorne. Und bei den Männern ist es eben das Analkarzinom, also der Krebs quasi um den After herum oder auch das Peniskarzinom, das bei Männern vorkommen kann. Und dementsprechend, wenn ich mich vor dieser Infektion schütze, dann habe ich auch die Spätfolgen, die dadurch entstehen können, eben diese Entartung, diese Zellentartungen, die durch dieses Virus getriggert werden, die werden da eben verhindert. Und damit habe ich einen Schutz vor Gebärmutterhalskrebs oder eben vor Peniskarzinom bei den Männern. Und bei der Hepatitis B, da denkt jeder nur, ich habe einen Schutz vor der Hepatitis B, die hervorragend funktioniert. Und ich bin da quasi, habe ich keine Infektion mit Hepatitis B. Was aber viele nicht wissen, ist, dass Hepatitis B eben auch chronifizieren kann und eine chronische Entzündung der Leber kann eben durch diese massiven Entzündungszellen, die da stattfinden, zu einer Entartung der Leberzellen führen, also sprich zu einem Leberzellkrebs führen. Das heißt, wir haben eine direkte Assoziation mit Hepatitis B, chronisch Erkrankten, zum Leberzellkrebs hin. Und damit, wenn ich quasi Hepatitis B geschützt bin, dann kann ich gar nicht in chronische Hepatitis B kommen und dann kann ich auch gar nicht ein Leberzellkarzinom bekommen. Und das sind an und für sich Mehrwert von den Impfungen, die einfach gar nicht viele Menschen auf dem Schirm haben. Ja.
Wir haben auch die Möglichkeit, gegen bakterielle Erkrankungen zu impfen. Sehen Sie da auch einen Mehrwert?
Ja, definitiv, weil wenn ich eine bakterielle Infektion habe, dann ist die Therapie in der Regel ein Antibiotikum. Und wenn ich eine bakterielle Infektion verhindere, dann brauche ich auch weniger Antibiotika verschreiben und damit auch weniger Antibiotika nehmen. Und wenn wir weniger Antibiotika verwenden, dann haben wir auch viel, viel weniger Resistenzentstehung in den Antibiotikern, weil das ist an und für sich ein Problem, das wir auch immer haben, vor allem in den südlichen Regionen der Welt, aber eben auch schon bei uns in Mitteleuropa, wo wirklich Antibiotikaresistenz entstehen, wo einfach die Antibiotika nicht mehr nützen, weil die Bakterien gelernt haben, quasi diese Antibiotika zu ignorieren, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und welche antibakteriellen Impfungen könnten Sie empfehlen?
Also generell alle, die eben auch im Impfplan empfohlen sind. Aber gerade wenn es quasi um diese Verhinderung von Resistenzen geht, dann ist quasi da Pertussis, also die Keuchhustenimpfung an vorderster Stelle und in weiterer Folge dann als Reiseimpfung zum Beispiel die Typhusimpfung, die da an vorderster Stelle steht. Wir sehen zum Beispiel auch einen weiteren Mehrwert, was wir bei den Impfungen sehen, bei den bakteriellen Impfungen, ist zum Beispiel die Pneumokokkenimpfung, die ja bei den Kindern auch gemacht wurde und jetzt eben auch immer gemacht wird. Und da sehen wir, dass, weil wir die Kinder geimpft haben, wir viel, viel weniger Pneumokokkenerkrankungen auch bei den Erwachsenen haben. Sprich, da haben wir durch die Kinder eigentlich einen Herdenschutz der Erwachsenen erreicht. Ja? Und das ist auch ein Mehrwert, den viele einfach nicht wissen, dass es den eben auch gibt. Ein anderer Mehrwert von bakteriellen Impfungen zu impfen ist zum Beispiel in der Sechsfachimpfung. Bei den Kindern ist ja das Haemophilus influenza B drinnen. Und wenn man da gegen Haemophilus influenza B impft, dann sieht man auch sehr schöne Daten, wo man sieht, dass die geimpften Kinder, weil sie eben nicht Haemophilus influenza B durchmachen und bekommen, in ihrer Entwicklung sehr viel weiter voran sind, als die, die diese Erkrankung durchgemacht haben. Also wir sehen, wir haben da viel mehr Wert, als wir eigentlich irgendwie denken.
Möchte ich mich mal herzlich bedanken für diese Erklärungen zum wichtigen Mehrwert der Impfungen. Ich möchte Sie aber auch noch fragen, wie funktioniert eigentlich dieses Influenza-Sentinel-System? Wie bekommen Sie die Daten und wie ist das in Österreich gehandhabt?
Das ist eigentlich ein sehr einfaches System. Das haben wir eigentlich schon im Jahr 2000 als erste Mal quasi etabliert. Somit sind wir jetzt eigentlich in unserem 26. Jahr, wo das läuft. Wir haben ganz klein angefangen mit ungefähr 40 Ärzten. Mittlerweile haben wir 250 Ärzte über ganz Österreich verteilt. Das sind praktische Ärzte, das sind Kinderärzte. Wir haben auch HNO und Internisten. Manchmal haben wir auch sogar Stationen dabei und Kinderstationen oder Kinderambulanzen. Das sind allerdings nur wenige. Aber nichtsdestotrotz haben wir das quasi regelmäßig über ganz Österreich verteilt. In den allen Bundesländern. Und von diesen Ärzten bekommen wir Nasenrachenabstriche von Patienten, die eben eine Erkältungssymptomatik haben. Und diese Nasenrachenabstriche werden eben zu uns eingeschickt. Wir analysieren dann erstens einmal ganz genau, was da drinnen ist. Also sprich, wenn wir ein Virus finden, wir haben dann ein ganzes Viruspendel, das wir dann durchtesten. Und dann schauen wir uns genau an, welches Virus das ist, das da drinnen ist und das eben die Menschen krank macht. Und wenn wir das quasi wissen, dann schauen wir uns diese Viren, die da zirkulieren, auch noch in weiterer Folge sogar noch genauer an. Sprich, gerade für Influenza ist es eben wichtig zu wissen, was ist denn das für ein Virus, das da zirkuliert? Welcher Stamm, welcher Subtyp ist das? Und wir gehen dann noch weiter ins Detail, wir sequenzieren auch diese Viren und schauen uns genau an, passen diese zirkulierenden Viren auch mit den Impfstoffen überein? Und wir können damit eben sehr, sehr gute Aussagen treffen. Erstens einmal, wann beginnt eine Viruszirkulation in Österreich? Wann ist der Höhepunkt? Wann endet sie wieder? Welche Viren zirkulieren? In welchem Ausmaß? Und passt das mit den Impfstoffen überein? Gibt es vielleicht irgendwelche Resistenzen, die da entstehen gegen Medikamente? Und können damit eben sehr, sehr gute Aussagen treffen, wann welches Virus zirkuliert. Und das Gute ist, dass wir das mittlerweile eben auch auf unserer Homepage eben wöchentlich veröffentlichen. Sprich, jeden, den das interessiert, was gibt es denn da jetzt gerade für Viren, die zirkulieren, dann haben wir immer auf unserer Homepage von der MedUni Wien jeden Montag wirklich die Daten auch von der letzten Woche drauf mit der Übersicht vom gesamten letzten Jahr. Meistens mit so einem kleinen Wetterbericht noch dazu, wo wir sagen, wie ist denn die aktuelle Situation und was zirkuliert gerade?
Ja, ich habe das gerade nachgesehen. Die aktuelle Situation ist besorgniserregend, oder? Ganz Österreich ist rot.
Ganz Österreich ist rot. Wir haben im Moment die Grippewelle. Wir sind mitten in der Grippewelle jetzt gerade drinnen. Und dementsprechend wird es das auch noch weitergehen von der Grippewelle.
Und die Influenza-Impfstoffe passen aber aktuell nicht wirklich ideal zu den zirkulierenden Viren.
Ja, das muss man ein bisschen differenzieren. Wie gesagt, wir haben ja verschiedene Influenza-Virustypen und Subtypen und wir haben ja insgesamt 3 Influenza-Stämme in der Impfung drinnen, weil ja 3 Influenza-Stämme krank machen können. Da haben wir das Influenza-B-Virus, das zirkuliert im Moment nicht. Das kommt in der Regel am Ende der Saison. Damit wissen wir noch nicht, ob das übereinstimmen wird oder nicht. Dann haben wir ungefähr so circa 15-20%, die Influenza-AH1-Viren zirkulieren. Die passen mit der Impfung sehr gut überein. Und die restlichen sind dann eben die Influenza-AH3-Viren. Und da haben wir eben eine Driftsituation und damit passt das nicht mehr optimal mit dem Impfstoff überein. Und dann möchte ich aber ganz, ganz stark betonen, weil es sagt immer jeder, dann passt es ja eh nicht. Es passt nicht nicht, es passt nur nicht optimal. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wir haben trotzdem eine Schutzwirkung, wenn auch nicht so gut, wie wenn es wirklich optimal übereinstimmen würde. Ja, aber dennoch ist eine Schutzwirkung da. Und wenn wir schon darüber sprechen, vielleicht darf ich ganz kurz ausholen. Ich glaube, ich möchte ganz wichtig betonen, was es heißt, ein Impfdurchbruch zu sein. Weil jeder fürchtet sich immer für einen Impfdurchbruch und sagt, ich brauche mich nicht impfen lassen, es gibt eh Impfdurchbrüche. Aber ich möchte es ganz kurz durchdenken, weil wenn man das quasi versteht, dann weiß man auch, was Impfungen können und was sie nicht können. Ja, wir haben ja immer wieder Impfdurchbrüche, das kann eben sein. Aber das liegt einfach daran, vielleicht darf ich das mit Ihnen ganz kurz durchspielen. Ja?
Gerne, ja.
Wenn Sie sich impfen lassen, wo haben Sie denn die Antikörper? Wo zirkulieren denn die Antikörper, die vom Immunsystem gebildet werden?
Im ganzen Körper.
Im ganzen Körper, aber die zirkulieren im Blut.
Ja. Ja?
Und wo ist die Eintrittspforte von Virus?
Im Nasenrachraum.
Im Nasenrachraum. Sprich, wir haben da 2 verschiedene Compartments. Ja? Sprich, die Antikörper in hohen Konzentrationen sind im Blut, aber in unseren Nasenrachen-Schleimhäuten sind ungefähr so circa nur 3% von allem, was in unserem Blut ist, wartet quasi Gewerbefuß, bis da quasi ein Virus kommt, um das abzufangen. Sprich, wir werden da immer auch ein Mengenproblem haben. Das ist einfach ein numerisches Problem. Wenn ich in einer Skihütte sitze und neben mir atmet mir mit jedem Atemzug, weil ich den sonst nicht höre, 10 hoch 7 Viren direkt ins Gesicht oder in der Schule, bei den Kindern direkt, atmet das eine Kind dem anderen mit jedem Atemzug 10 hoch 7 Viren, also 10 Millionen Viren mit jedem Atemzug, das direkt ins Gesicht kommt. So viele Antikörper kann ich im Nasenrachenraum gar nicht haben, als dass jedes einzelne Viruspartikelchen abgefangen werden wird. Ja? Deswegen bin ich auch ein sehr großer Verfechter von Masken, wie Sie vielleicht wissen, weil einfach da viel Viruspartikel abgefangen werden und die dann trotzdem durchkommen, durch die eigene Immunität dann eigentlich gut abgefangen werden können. Damit haben wir quasi Problem Nummer 1 mit den numerischen Problemen. Das zweite Problem, was wir haben, ist ein zeitliches Problem. Ja? Wenn wir quasi geimpft sind, dann, und das ist vielleicht schon ein paar Wochen her oder die Infektion ist schon ein paar Wochen her oder ein paar Monate her, dann braucht das Immunsystem quasi immer ein paar Tage, um noch einmal hochzufahren, um quasi die Gedächtniszellen, die es hat, wieder gut zu aktivieren. Wie lange, glauben Sie, braucht das Immunsystem dafür?
Ich würde sagen 3-4 Tage.
Nein, das Immunsystem, also quasi, wir haben ja diese Gedächtniszellen, die quasi immer wieder neue Antikörper produzieren können, die das Virus abfängt. Hochfahren von dem Immunsystem, von den Gedächtniszellen, bis wirklich viele Antikörper da sind, das dauert so circa 5-7 Tage. Und da kommt jetzt die Inkubationszeit ins Spiel. Die Inkubationszeit ist ja die Zeit, die das Virus braucht, wo man sich infiziert hat, bis zu den ersten Symptomen. Und da ist das Virus, gerade das Grippevirus oder eben das SARS-CoV-2 oder eben auch RSV, die sind schneller als das Immunsystem. Ja? Das heißt, das Immunsystem braucht so circa 5-7 Tage, bis es ganz hochgefahren ist, um wirklich ganz hohe Antikörper zu produzieren. Und auf der anderen Seite habe ich das Virus, das in der Regel eine Inkubationszeit, gerade bei RSV oder Influenza, von 2-4 Tagen hat. Sprich, das Virus ist immer ein bisschen schneller als das Immunsystem. Und das zeigt natürlich, dass ich dann natürlich gerade am oberen Respirationstrakt, also oberen Nasenrachenraum, da Infektionen haben kann. Sprich, ich werde Durchbruchsinfektionen haben. Das liegt in der Natur der Sache von diesen Impfungen, weil, wie gesagt, die meisten Antikörper sind im Blut und nicht an den Schleimhäuten. Sprich, ich werde immer wieder Infektionen haben, wo ich dann mit einem Husten habe und Schnupfen habe, aber eben oben in den Atemwegen eine Infektion haben werde. Ja. Aber, und das ist das, was es wirklich ankommt, sowohl bei RSV als auch bei SARS-CoV-2, diese Impfungen bedingen ja, dass ich ganz schnell ganz hohe Antikörperspiegel habe, weil ich ja schon das Immunsystem trainiert habe. Und damit verhindern sie, dass diese Infektion vom oberen Respirationstrakt, also von oberen Atemwegen, in die tiefen Atemwege hineinrutscht. Sprich, wir verhindern eine schwere Lungenentzündung, eine schwere systemische Infektion. Damit verhindern wir die Komplikationen und damit verhindern wir die Krankenhausaufenthalte und wir verhindern in weiterer Folge auch die Verschlechterung der Grunderkrankungen. Sprich, was diese Impfungen alle gemeinsam können, was diesen respiratorischen Viren, also diese Schnupfen- und Hustenviren bedingt, ist, wir haben einen sehr guten Schutz vor den schweren Infektionen, aber wir werden immer wieder trotzdem Durchbruchsinfektionen sehen. Auch wenn wir dann zu Hause liegen mit Husten, Schnupfen und Fieber, aber diese schweren Infektionen mit Krankenhausaufenthalte und so weiter, die werden zu sehr, sehr hohen Prozentsätzen verhindert. Und das ist das, was diese Infektionen können und diese Impfungen können. Und ich glaube, das müssen wir auch viel besser kommunizieren.
Und könnten wir mit nasalen Impfstoffen, die quasi schon im Nasenrachenraum eine Immunantwort produzieren, könnte man mit denen das besser verhindern? Es gäbe ja den Fluenza, der für Erwachsene bei uns leider nicht zugelassen ist. Aber würde der einen besseren Schutz bieten?
Jein. Also wir sehen es bei den Kindern, dass der einen wesentlich besseren Schutz bietet. Zum Beispiel auch in der heurigen Saison, wo wir ja quasi einen antigenen Drift haben und das nicht optimal übereinstimmt. Die Kinder haben immer noch Schutzraten von über 80%. Ja, gerade die 2- bis 18-Jährigen, wo eben gerade diese Impfung verwendet wird, weil gerade bei antigenen Drift die aktiven Impfungen, also diese nasalen Impfungen, sehr viel verzeihender sind als die Totimpfstoffe, die quasi in den Muskel gegeben werden. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass diese Lebendimpfungen bei den Erwachsenen nicht sehr viel Benefit bringt, weil die Erwachsenen das schon so oft durchgemacht haben, die Influenza. Und die Erwachsenen induzieren sehr wohl Antikörperspiegel und die induzieren sehr wohl eben quasi eine Impfantwort, aber die ist nicht höher als durch die Totimpfstoffe. Also wir haben da diesen Effekt nicht. Ja. Und dann haben wir natürlich auch das Problem, was ich vorher gesagt habe, mit dem numerischen Problem. Wir können nicht so viele Antikörper auf unseren Schleimhäuten haben, selbst wenn es dann die schützenden IgA-Antikörper sind, dass wir jedes einzelne Virus abfangen, wenn wir hohen Viruslasten ausgesetzt sind.
Und darf ich noch einmal nachfragen zu den Masken? Würden Sie die empfehlen für diejenigen, die den Infekt haben und die Viren verbreiten oder auch für diejenigen, die sich nicht anstecken wollen?
Eigentlich für beides. Tatsächlich sehe ich Masken in zweierlei Hinsicht. Einerseits sehe ich sie vor allem für die, die eben erkrankt sind, egal was sie haben, weil egal ob das jetzt Rhinovirus heißt oder Parainfluenza, Influenza oder SARS, was auch immer ich habe, ich möchte es nicht einmal nebenbei weitergeben. Damit schützen die Masken sehr gut, weil ich will weniger Viruslast abgebe und damit weniger Viruslast meinen Nachbarn gebe. Mit Problem Nummer eins ist einmal, dass der Erkrankte bitte die Maske aufsetzen soll. Und auf der anderen Seite sehe ich die Maske eigentlich als Hilfsmittel. Ich sage immer, jeder, der schlecht sieht, setzt sich eine Brille auf. Der, der schlecht hört, hat ein Hörgerät und der, der ein schlechtes Immunsystem hat, hat eine Maske. Und damit ist das eigentlich alles gesagt. Man soll die Maske einfach als Hilfsmittel verwenden, als Hilfsmittel sehen und als solches wirkt sie auch sehr gut.
Vielen Dank für diesen praktischen Tipp und generell ganz herzlichen Dank für Ihre Botschaften. Darf ich Sie noch einmal ersuchen, die wichtigsten Kernbotschaften für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen?
Die wichtigste Kernbotschaft ist, glaube ich, Impfungen haben einerseits einen Nutzen, aber auch einen sehr großen Mehrwert, den viele nicht wissen. Und ich glaube, auf den sollten wir eben Punkt Nummer eins wirklich auch hinweisen. Und der zweite große Punkt, den ich gerne zusammenfassen möchte, ist, dass wir gerade immer Impfdurchbrüche sehen werden, gerade bei den respiratorischen Infektionen. Aber ein Impfdurchbruch heißt nur, dass ich einen Impfdurchbruch habe, wo ich wohl die Erkrankung durchmache, symptomatisch. Aber ich habe immer noch einen extrem guten Schutz vor den schweren Infektionen und vor den Komplikationen, vor den Hospitalisierungen. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich besser kommunizieren müssen, dass wir die Erwartungen richtig stellen von unseren Kunden und von unseren Patienten, dass die nicht erwarten, ich bin geimpft und bekomme das ganze Jahr keinen Schnupfen. Weil das höre ich sehr oft. Ich habe mich jetzt impfen lassen und jetzt habe ich trotzdem mal Schnupfen bekommen. Das ist die falsche Erwartung. Ich habe mich impfen lassen und bin nicht krankenhauspflichtig geworden. Ich habe die Influenza durchgemacht und musste nicht ins Krankenhaus. Ich habe RSV durchgemacht und bin einfach daheim geblieben und habe es im Bett verbracht und die Sache war erledigt. Das ist die Erwartung, die wir brauchen und das ist die Erwartung, die wir auch versprechen können und auch halten können.
Herzlichen Dank, das war ein starkes Schlusswort und eine wichtige Anregung für uns Apotheker und Apothekerinnen, weil das ist etwas, was auch wir verstärkt an der TARA kommunizieren müssen. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war Podcast Folge 33 mit der Ärztin und Impfexpertin, Frau Professorin, Ingenieurin, Doktorin Monika Redelberger-Fritz. Das Gespräch führte Dr. Angelika Kluth. Am Montag, 2. Februar, erscheint bereits die nächste ÖAZ-Ausgabe mit einem Bericht vom Impftag 2026, passend zur heutigen Podcast-Folge. Das ist aber noch lange nicht alles. Es gibt unter anderem zwei spannende Schwerpunktthemen. Zum einen chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Dazu erfahren Sie in einem lesenswerten Beitrag von Magister Christopher Wachsenegger alles über die Therapie der Colitis ulcerosa und der Rolle von Apothekerinnen im interdisziplinären Behandlungsteam. Und zum anderen den Themenschwerpunkt Onkologie. Dazu beschäftigte sich Julia Gampenrieder-Satori, Apothekerin für Krankenhauspharmazie, mit der Antimedika in der Onkologie. Diese Beiträge und viele mehr finden Sie im Laufe der Woche auch auf oeaz.at. Mit unserer Text-to-Speech-Funktion können Sie einige davon auch bequem anhören, falls Sie mal keine Zeit zum Lesen haben. Sie sind noch kein Abonnent der österreichischen Apothekerzeitung? Dann wird es Zeit! Für 8,90 Euro pro Einzelausgabe oder 179 Euro für das Jahresabo erhalten Sie das informative, 14-täglich erscheinende Heft bequem nach Hause gesendet, damit Sie immer über wirtschaftliche, gesundheitliche und standespolitische Entwicklungen in Pharmazie und Medizin, wissenschaftliche und fachbezogene Themen zur Fortbildung sowie der Beratung, Kommunikation und Kundenbindung in der Apotheke auf dem aktuellsten Stand bleiben. Mehr dazu finden Sie im Apo-Shop auf shop.apoverlag.at. Vielen Dank, dass Sie bei Folge 33 von ÖAZ im Ohr reingehört haben. Bleiben Sie weiterhin neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.